In Schleswig-Holstein gibt es immer weniger Organspenden. Das meldete die Techniker-Krankenkasse kürzlich auf Basis von Daten der Stiftung Eurotransplant. Aber was sollte man eigentlich zum Thema Organspende wissen? Darum geht es in der heutigen Schwerpunktfolge von Guten Morgen SH. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 2. April. Ich bin Kirsten Stünkel und heute geht es um den Schwerpunkt Organspende. Die Bereitschaft, nach dem eigenen Tod mit Niere oder Leber ein Leben zu retten, scheint auch in Schleswig-Holstein durchaus vorhanden. Das zeigte zumindest eine bundesweit repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker-Krankenkasse. Doch was ist mit meiner Organspende eigentlich verbunden? Darauf schauen wir in der heutigen Schwerpunktfolge mit meiner Kollegin Anna Niere. Sie hat dazu mit zwei Fachleuten gesprochen. Kannst du dich denn daran erinnern, wann du das erste Mal den Organspendeausweis ausgefüllt hast, Anna?
Das war, nachdem ich meine damalige Mitbewohnerin, die war Medizinstudentin, quasi dazu gedrängt hat, mich endlich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Damals dachte ich mir so, ach, ist doch nicht so wichtig, dass ich mich jetzt entscheide. Heute bin ich ihr ziemlich dankbar dafür. Denn dieses kleine Kreuz, was ich damals gesetzt habe, das macht für Ärzte und Angehörige im Falle meines Todes vieles deutlich leichter. Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Genau an dieser Stelle habe ich das Kreuz gesetzt. Aber auch die klare Entscheidung dagegen würde den Ärzten schon helfen. Auf dem Organspendeausweis gibt es aber auch noch mehr Optionen. Zum Beispiel, wenn ich im Falle eines Falles nur ein bestimmtes Organ spenden möchte oder wenn ich ein bestimmtes Organ nicht spenden möchte.
Wie genau das Ganze abläuft, das habe ich mir von zwei Fachleuten am Marienhospital erklären lassen. Dr. Sebastian Winter ist Oberarzt auf der interdisziplinären Intensivstation und Bernd Gruber ist pflegerischer Transplantationsbeauftragter für die Nils-Stehensen-Kliniken.
Herr Gruber, Herr Winter, wie wird denn entschieden, wer das Organ bekommt? Geht das rein nach der Warteliste?
Also mit der Entnahme sind wir als Entnahmekrankenhaus beschäftigt mit der Verteilung der Organe. Danach der Entnahme haben wir eigentlich als Entnahmekrankenhaus gar nichts zu tun. Das läuft komplett über die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die DSO, die das als Unternehmen, kann man es nicht nennen, Behörde, als Struktur in Deutschland organisiert und die dann über Eurotransplant als europäische Behörde die Organe verteilt. Und neben einer Warteliste gehören da natürlich auch medizinische Kriterien dazu. Zum einen muss der Spender und der Empfänger zueinander passen. Das heißt, da werden bestimmte Oberflächenproteine der Spender und der Empfänger getestet, ob die zueinander passen, ob es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer Immunverträglichkeit und einer nicht unbedingt vorhandenen Abstoßungsreaktion kommt, dann wie krank die Patienten sind. Das ist sicherlich etwas, was auf der Warteliste mit einem Punktesystem funktioniert, zum Beispiel bei Lungen. Neben dieser Liste, neben der Warteliste, gibt es eben auch medizinische Gründe, mit dass das Organ passen muss. Auch von der Größe muss das letztendlich passen. Man kann letztlich ja eine Erwachsenenleber nicht einem Kind transplantieren, auch wenn es passen würde. Das geht dann einfach anatomisch nicht. Und solche Dinge spielen alle auch eine Rolle.
Und wie läuft so eine Organspende genau ab? Also ab dem Zeitpunkt, wo das Organ dann entnommen wird. Wie schnell geht es und wie wird das Organ transportiert?
Die Transporte richten sich natürlich nach dem Organ. Es richtet sich nach der Vorbereitung. Der Patient, wenn der hier noch auf Intensivstation behandelt wird, bekommt dann eine spezielle Therapie, eine organerhaltende Therapie. Und von der Operation selber her gibt es eben unterschiedliche sogenannte Ischämiezeiten. Die sind beim Herz zum Beispiel kürzer als bei der Niere. Das hat was dann noch mit Transportwegen zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel ein Organ in München von uns aus nach München transportiert werden würde, würde man das nicht mit einem Pkw transportieren, sondern mehr fliegen. Also der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Und ansonsten, wenn wir Organe jetzt nach Deutschland bekommen, aus Spanien werden die auch geflogen. Also der Weg wird immer schnellstmöglich gewählt. Das Herz sollte so 6 bis 8 Stunden sollte das transplantiert sein. Die Niere kann bis zu 18 Stunden transplantiert werden. Und die Leber liegt dazwischen.
Nehmen wir jetzt einmal an, ein Mensch, der sich auf seinem Organspendeausweis dazu entschieden hat, seine Organe nach dem Tod vollständig zu spenden. Dieser Mensch liegt gerade im Sterben bzw. ist schon hirntot. Wie wird entschieden, dass einem Menschen ein Organ entnommen werden kann? Also wann ist da der richtige Zeitpunkt?
Okay, also da müssen wir, glaube ich, ein paar Begrifflichkeiten nochmal definieren. Also das Wort Hirntod ist ja so ein schöner Begriff, den man sagen kann, der auch griffig und für jeden versteht. Den Begriff gibt es aber eigentlich gar nicht mehr, sondern wir sagen seit 5 Jahren, sagen wir, irreversibler, vollständiger Hirnfunktionsausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm. Letztlich jeder einzelne Bereich des Gehirns, das ist ein unglaublich sperriger und komplizierter Begriff und deshalb ist der Begriff Hirntod als griffige Formulierung im Alltag immer noch gut zu benutzen. Aber eigentlich sprechen wir vom irreversiblen Gesamthirnfunktionsausfall. Den müssen wir nachweisen. Da gibt es ein formalistisches Verfahren. Da gibt es eine Richtlinie der Bundesärztekammer, die im Transplantationsgesetz festgeschrieben ist. Und diese Richtlinie hat letztlich Gesetzescharakter und hat einen sehr starken Formalismus, den man einhalten muss. Und wenn man auch nur einen Punkt letztlich verlässt und das anders macht, im guten Glauben, dass man es richtig macht, ist das Verfahren von vorne aufzurollen. Und wenn man diesen formalistischen Weg durchgegangen ist und den Hirnfunktionsausfall, also den Hirntod, nachgewiesen hat, dann gilt zu diesem Zeitpunkt der Mensch als tot. Auch rechtlich als tot. Auch wenn das Herz noch schlägt, weil wir eine Beatmungsmaschine benutzen, um ihn zu beatmen, der Kreislauf funktioniert durch Unterstützung mit Medikamenten, ist das Individuum tot und wir stellen auch zu diesem Zeitpunkt eine Todesbescheinigung aus. Auch wenn noch das Herz schlägt. Und das ist der Moment, ab dem eine Organentnahme dann möglich wäre.
Ich glaube, es herrscht bei vielen so eine gewisse Angst, dass die Ärzte mich jetzt schneller sterben lassen, um an meine Organe zu kommen. Das wird zumindest oft als Grund genannt, um sich gegen die Organspende zu entscheiden. Was halten Sie davon?
Gar nichts halten wir davon, weil letztendlich, ich habe gerade gesagt, wenn man den Hirntod nachweisen will, dann geht das nur, wenn der restliche Körper noch funktioniert. Das heißt, um überhaupt einen Hirntod nachweisen zu können, muss ich den Patienten die ganze Zeit schon vorher so weit stabilisieren und therapieren, dass ich da überhaupt hinkomme. Also wenn ich einen Patienten gar nicht ausreichend behandle, dann stirbt er eben nicht durch den Hirntod, sondern durch ein Organversagen auf Kreislaufebene oder Lungenebene oder verblutet oder was auch immer, was er als Ursache hat, warum er jetzt gerade im Krankenhaus ist. Und nur wenn ich eine vernünftige, richtige Intensivtherapie mache, komme ich überhaupt so weit, den Hirntod nachzuweisen. Herr Gruber hat gerade schon gesagt, organprotektive Therapie als wir halten alles aufrecht, ist nichts anderes, als was wir auf der Intensivstation sowieso jeden Tag machen. Also Intensivmedizin ist nichts anderes als Aufrechterhaltung der Grundfunktion. Und das machen wir bei organprotektiv nach Hirntodnachweis, genauso wie vorher, bevor wir den bewiesen haben. Und insofern ist diese Angst, man behandelt mich nicht richtig, eigentlich völlig unbegründet.
Keiner, der nicht definitiv Hirntod ist, wird jemals Organe spenden. Nie. Das ist vorgegeben aufgrund der Richtlinie. Also Sie kriegen schon gute Diagnostik und Sie kriegen eine optimale Behandlung. Ohne dem geht das nicht. Und der Vorwurf, man schaut so auf einen Schwerstverletzten, oh, könnte das ein potenzieller Organspender sein, ist eigentlich obsolet, sondern erstmal versucht man, diesen Menschen am Leben zu erhalten mit all seinen Verletzungsmustern, die er hat. Und nicht, oh, der könnte vielleicht mal doch ein Organspender werden. Das eigentlich nicht.
Eine letzte Frage habe ich noch. Warum würden Sie jedem dazu raten, sich zumindest einmal kritisch mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen?
Naja, am langen Ende betrifft das ja einen ganz engen, wichtigen Lebensbereich, der eigene Tod, den wir gerne ausblenden. Aber letztendlich ist das ein Thema, was durch eben die Medizin, die wir heute machen können, halt im Vordergrund steht, dass diese Möglichkeit da ist und letztendlich jeder und jede sich ja Gedanken dazu macht, wie man behandelt werden möchte, wie man leben möchte, wie man im Leben steht und das ein Teil dessen ist. Und man von dem Thema eigentlich nicht vorbeikommt. Wenn man macht sich Gedanken dazu, wie man selber seine Lebensgestaltung durchführt. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Teil dessen und gehört deshalb eigentlich besprochen. So wie man eine Patientenverfügung macht, weil man, ich sag mal etwas salopp, nicht an Schläuchen hängen möchte oder nicht pflegebedürftig sein möchte, gehört das genauso mit dazu, weil das auch eintreten kann jederzeit. Ist das nicht vorhersehbar, wann das passiert? Kann jetzt aus der Tür gehen, kipp um, bin wiederbelebungspflichtig, habe einen Sauerstoffmangel im Gehirn dadurch und bin übermorgen hirntot. Kann passieren. Sollte ich mich, finde ich, darüber einmal informiert haben, mir Gedanken dazu gemacht haben. Das heißt ja nicht, wenn ich mir Gedanken über Organspende mache, dass automatisch damit klar ist, ich werde Organspender. Bedeutet ja auch, dass ich mir Gedanken darüber machen kann, ich möchte auf gar keinen Fall das werden. Oder eben auch, ich möchte, dass das jemand anders für mich entscheidet. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich nicht gut, dass ich Angehörigen diese Last aufdrücke in der Akutsituation, wenn es zum Tragen kommt. Sie werden trotzdem gefragt in Deutschland. Wir haben ja die erweiterte Zustimmungslösung. Das heißt, am langen Ende entscheiden die Angehörigen immer mit. Aber wenn ich ganz klar, eindeutig dokumentiert und auch kommuniziert meinen Willen kundgetan habe, in welcher Art auch immer, ob ich will oder nicht will, oder das zum einen schriftlich mache, sei es im Organspenderegister oder auf dem Organspenderausweis und auch meinen Angehörigen gesagt habe, das, was da steht, das gilt, das will ich, dann nämlich in der akuten Situation, wo man an alles Mögliche denkt, aber nicht an das und auch sich mit allen anderen Themen auseinandersetzen muss und das nicht als Beschäftigung haben möchte, ganz viel Last von den Angehörigen, gibt denen eine hohe Sicherheit, das Richtige zu tun und auch ich trage dafür Sorge, dass mein Wille, was ich für mich möchte, auch durchgesetzt wird.
Der Gedanke daran, einem oder sogar mehreren Menschen nach meinem Tod das Leben retten zu können, das war für mich der ausschlaggebende Punkt, mich für die uneingeschränkte Organspende zu entscheiden. Seitdem ich das Kreuz genau an der Stelle vor ein paar Jahren gesetzt habe, hat sich meine Meinung dazu auch nicht verändert.
Falls ihr bisher noch keine Entscheidung getroffen habt und das jetzt ändern möchtet oder tatsächlich euer Kreuz an einer anderen Stelle möchtet, dann könnt ihr das Ganze jetzt auch etwas einfacher machen. Denn neben dem Organspendeausweis als Karte gibt es seit kurzem auch ein Online-Register. Da könnt ihr euch recht easy am Laptop oder Handy anmelden und eure Entscheidung zur Organspende treffen. Herzlichen Dank an Anna Niere. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch, den 3. April um 5:30 Uhr. Habt einen guten Start in den Tag.